0355, der Cottbus-Podcast. Auf Radio Cottbus mit Ronny Gersch.
Sie wird in Mailand geboren, wächst in einer der bedeutendsten Städte Italiens auf und landet über ihr Architekturstudium in der Lausitz. Hier verliebt sie sich. Nicht nur in einen der damals bekanntesten Männer der Stadt, sondern in ganz viele Menschen, die Region und in die Kunstszene. Elena Acquati Wallendorf kann eine wunderschöne Lebensgeschichte erzählen. Die Italienerin in der Lausitz ist nicht nur selbst Künstlerin. Als Museumspädagogin sorgt sie am Landesmuseum für moderne Kunst, dem Dieselkraftwerk, dafür, dass jungen Künstlern Flügel wachsen. Für ihr Engagement für junge Menschen und die Kunst war sie vor wenigen Wochen eine der Kandidatinnen für die Wahl der 10 Besten der Lausitz 2022. Über ihr Leben für die Kunst, ihre Wahlheimat die Lausitz und ihre eigenen Bilder erzählt Elena Acquati Wallendorf jetzt in einer neuen Folge von 0355, der Cottbus-Podcast, und damit herzlich willkommen. Elena Acquati, herzlich willkommen in 0355, dem Cottbus-Podcast. Schön, dass du da bist.
Dankeschön und schön, dass du mich eingeladen hast.
Ja, das habe ich sehr, sehr gern getan. Bis vor wenigen Tagen, muss man sagen, warst du nominiert bei uns für die 10 Besten der Lausitz.
Ich habe leider nicht gewonnen.
Ja, das ist wirklich schade. Für die 10 Besten der Lausitz, für deine tolle Arbeit mit jungen Künstlern, mit Jugendlichen am Brandenburgischen Landesmuseum für moderne Kunst, manche sagen auch im Dieselkraftwerk. Du warst auf der Liste, hat dich das gefreut?
Es hat mich ja gefreut, klar. Andererseits, ich war komplett überrascht.
Ja.
Ja, also, weil es kam mein Sohn nach Hause, er lebt in Dresden, weil er in Dresden Kunstgeschichte studiert. Und ja, so wie eine italienische Mama, ja, typisch, ich habe das Essen vorbereitet, ganz viel. Ja, und dann saßen wir im Wohnzimmer und wollte ich wissen, wie es ihm geht und so weiter. Und dann sagte er zu mir, ach, ich muss dir was sagen, weil Johanna hat mir gesagt, du bist nominiert. Ich sage, nominiert? Wie, welche Johanna? Was bedeutet das alles? Ja,
ja.
Und so. Und sagt, ja, es gibt etwas, die 10 Beste der Lausitz, das organisiert Radio Cottbus und du bist nominiert. Wozu? Jetzt?
Jetzt wurde es interessant.
Das war komplett, wie bitte? Also das, ja, so habe ich das erfahren.
Ja. Aber das ist doch auch etwas sehr Schönes, weil wir haben ja Vorschläge gehabt, die von unseren Hörern kamen, von den Lausitzern. Die haben ja es vorgeschlagen, nicht wir selbst. Da muss ja jemand dabei gewesen sein, der gesagt hat, die Arbeit, die sie da macht, die ist was Besonderes.
Ja, und das
was
freut
machst
mich.
Du da?
Das freut mich sehr, wirklich. Also, was mache ich da? Ich arbeite in BLMK, Cottbus, Brandenburgische Landesmuseum für moderne Kunst.
Langer Name.
Ja. Manche sagen auch Dieselkraftwerke, ja. Ist aber auch korrekt, also weil sonst sind ja 3 Institutionen,
mehrere die Häuser, alle zusammen ja, gehören dazu.
Und ich arbeite hier in Cottbus und ich bin Museumpädagogin. Und innerhalb meiner Arbeit hatte ich immer ein Auge auf unser Café. Wir haben ein Problem mit unserem Café, weil man hat versucht mit Pächter, das hat nie wirklich geklappt. Und dann habe ich gedacht, ich muss erstmal meine Chefin überzeugen. Ja, vielleicht könnten wir so etwas wie so eine Art Club, so ein Jugend.
Ja.
Jugendzentrum ist nicht korrekt, weil ich spreche Menschen an, also ab 18 bis 26, 27. Club, ja, aber es ist jetzt nicht ein Ort, wo sie betreut werden. Also ich habe immer im Kopf gehabt, einen Ort, also wo sie ausstellen können, wenn sie Kunst machen. Und jetzt momentan machen viele junge Menschen Kunst in verschiedene Richtungen und sie sind vereint in verschiedenen Kollektive. Und hätte ich gern, dass jemand da ist, dass sie vielleicht hilft, wenn sie da weiter in diesem Bereich arbeiten wollen, weil es gibt wirklich viele Möglichkeiten. Viele Förderungen momentan. Es fehlen viele Lehrer auch zum Beispiel, ja. Und ein Ort, wo sie gerne kommen und sitzen und vielleicht zeichnen und lesen, Gespräche führen. Draußen gibt es einen schönen Park. Also im Sommer kann man Musik machen, sie können tanzen.
Ja.
Das hatte ich im Kopf. Ich muss sagen, dass ich in die Vergangenheit Mitbegründerin von Galerie Fango bin. Mhm. Also vor mehr als 20 Jahren, glaube ich, mittlerweile. Das gehört einfach zu den Dingen, die ich gerne tue. Hm? Bisschen sozial Engagement, das kann man schon sagen. Ne? Am Anfang war die Chefin ein bisschen, sie sagte, da mussten wir aufpassen. Es ist kompliziert. Wir haben keine Fördermittel. Und so ist es tatsächlich. Und dann war es aber drin. Also ich habe angefangen, Dinge so vorzustellen, also was die Menschen, die jungen Menschen tun und so und wie sie arbeiten und was sie tun. Und da war sie auch begeistert. Ja. Und dann mal, wenn man Frau Krämeier gewinnt, Frau Krämeier ist super. Ne? Also und dann sie war dabei und hat voll und ganz unterstützt. Dann haben wir angefangen, so spontan kann man so sagen, weil 2021 hatte ich die Idee und hatte ich so ein Konzept geschrieben und letztes Jahr habe ich angefangen zu arbeiten. Also ich bin zu den jungen Menschen gegangen, also zu den Kollektiven oder Tschechow, überall, wo sie sind, an der Uni und so, in die Ateliers, da, wo sie sich treffen und so. Und habe ich angefangen, die Sache zu gucken und sie anzusprechen. Sie waren am Anfang ein bisschen, die konnten das nicht wirklich glauben. dass es eventuell so eine Möglichkeit gibt. Ein bisschen perplex waren sie. Aber auch nett, ne, zeigten gerne, was sie tun und so weiter. Das heißt, es gibt wirklich unglaublich viel Arbeit vorher, also noch bevor, also Kontakte und schauen und, weil sie können nicht tun, was sie wollen, ja. Sie müssen schon ein Konzept liefern, uns die Arbeiten zeigen, mit Tunz eine Ausstellung zusammen basteln und kreieren, also natürlich, dann machen wir auch unseren Anteil, logischerweise. Also sie müssen ja auch lernen, was bedeutet, mit einer Institution, einem Museum umzugehen. Ja, es ist nicht ein Ort wie zum Beispiel die Galerie Fango, wo man hinkommt und man hängt die Sache, wie man will. Nein, ne, es gibt ganz viele Voraussetzungen, es gibt eine lange Vorbereitung, weil wir müssen unsere Äfte schreiben, eine Institution zu bewegen ist wie ein Dinosaurier zu bewegen. Ne? Also wir müssen viel im Voraus wissen, also und wann und wie, damit alle Mitarbeiter wissen, was da zu tun ist. Wir müssen alle Dinge besorgen. Da haben die Jugendlichen ein bisschen Schwierigkeiten, das muss man sagen. Aber dann klappt es. Ja. Irgendwann klappt das. Sie begreifen, es ist nicht, dass wir böse sind oder bürokratisch. Es ist notwendig. Es ist notwendig. Also da hinten hinter einem Museum oder einem Theater gibt es unglaublich viel organisatorische Arbeit.
Ja.
Und sonst klappt das nicht so gut.
Du versuchst, Jugendlichen beizubringen, wie sie Künstler sein können. Warum ist das für dich so ein Anliegen, dass du Jugendlichen den Weg in die Kunst gerne zeigen möchtest?
Das hat natürlich mit was Persönliches zu tun, wie immer. Ne? Ich bin Mailänderin, komme ich aus der Stadt Mailand. Seit Generationen sind wir Mailänder. Es gibt immer ein bisschen das Märchen, dass Mailänder alle reich sind. Nein, wir sind nicht alle reich. Es gibt viele, die sehr reich sind, aber ich gehöre leider nicht dazu. Es bedeutet, ich bin ein Kind von Stadtrand. Also ich bin in einem damals, jetzt nicht mehr, aber damals schrecklichen Viertel groß geworden. Meine Eltern haben hart gearbeitet, also keiner in die Familie hat Kunst gemacht. Dann haben sie auch sich weiterentwickelt, meine Eltern, so gut nach oben ein bisschen gearbeitet. Aber eine Familie, wo alle richtig
arbeiten mussten.
Und für mich war ziemlich klar von Anfang an, also wirklich, ich war ein kleines Kind, dass ich nicht irgendwie da passe. Also ich arbeite auch viel jedes Jahr. Also das habe ich ja von meiner Familie alles gehabt. Geerbt, weiß ich nicht. Also ich bin so erzogen worden, sozialisiert worden. Aber ich passte nicht in diese Rollen, was die da gemacht haben. Gleichzeitig konnten sie mich gar nicht unterstützen. Ne? In keiner Weise. Das war nicht möglich. Also ich wollte studieren, ich war im Gymnasium, dann war ich an der Uni. Ich habe Architektur studiert. Alles allein. Ich habe allein meinen Weg gesucht in die Kunst, auch schon in Mailand. Ich habe das Glück, dass ich so kontaktfreudig bin, also wirklich, und komme ich gut an, immer und so, auf meine Art und Weise. Aber es war wirklich schwierig, also, weil wenn man keine Ahnung hat und man weiß nicht, wie man sich bewegt, es ist schwierig. Und ich bin grundsätzlich dagegen, dass gewisse Wege nur für Menschen, die an einen gewissen Sozialschicht kommen, offen sind.
Ja.
Also, weil ich ja das selbst erlebt habe. Also, wenn ich das sowas geschafft habe und ja sogar in Ausland, weil das ist für mich natürlich Ausland.
Ja.
Es bedeutet nicht, dass es für alle möglich ist. Also so denke ich nicht. Weil viele Menschen haben viele andere Schwierigkeiten. Es kann privat sein, es kann sozial sein, ich weiß es nicht. Das gefällt es mir nicht und ich denke, dass Engagement notwendig ist. Notwendig. Also mir steht tatsächlich ans Herz, dass ein Kind, der hier in Sachsendorf groß wird, im Plattenbau, übrigens war ja bei mir ungefähr auch so, auch Künstler werden kann.
Ja.
Oder in die Kunst arbeiten kann. Oder in ein Museum arbeiten kann. Und das ist ja, was ich sagen will grundsätzlich. Ja? Also ein Museum ist ein Ort für alle. Und die Kultur ist ja auch nicht etwas für Auserwählte.
Ja. Mit diesem Ansatz hast du natürlich völlig zu Recht auf der Liste der 10 besten Lausitzer gestanden, wenn du genau dafür arbeitest. Du hast es schon gerade gesagt, du bist kein Deutsche. Du bist aus Italien gekommen. Aber aus Mailand nach Cottbus, das ist natürlich eine Geschichte, die ist außergewöhnlich. Das ist keine Geschichte, die viele Mailänder erzählen können. Warum ist das passiert? Wie ist das passiert?
Das ist, wann bin ich ja hier angekommen? Ich glaube, das erste Mal war 93 und dann, also Fest war 94, ja 94. Es war ein Erasmus-Programm. Also ich habe Architektur studiert und Erasmus müssen wir jetzt nicht klären.
Was ist Austausch, von Studenten in ganz Europa.
Von Studenten innerhalb von der Europäischen Union. Warum hier? Ich wollte grundsätzlich nach Deutschland. Das war klar, seit wenn ich ein Kind war, ich wollte nach Deutschland. Ja, weil Theater, die Sprache, die Kultur, die Malerei, Expressionismus und also das war für mich so fest im Kopf.
Ja, wir lieben die italienische Oper, dafür in Deutschland.
Ich weiß. Aber so, meiste Menschen kommen hierher, weil sie sind fasziniert, die Technik oder so. Ich hatte einen ganz anderen Gedanken. Dann, wie war denn das? Okay, ja, das weiß ich wieder. Ich habe in Mailand Menschen kennengelernt aus Cottbus, die in Mailand ein Erasmus-Programm gemacht haben. Mit einigen bin ich immer noch in Kontakt, immer noch jetzt. So habe ich, ja, so ist es angefangen, weil ich hatte verschiedene Möglichkeiten. Ich hatte Weimar als Möglichkeit, Cottbus und Berlin. Dann haben wir uns viel unterhalten. Wir waren auch sogar Freunde. Also wir haben auch einige Prüfungen, also Architekturprüfungen zusammen gemacht, Projekte. Und okay, was mich interessiert hat, war der Osten. Weil das war genauso, also für uns war unbekannt, genauso für die Menschen, ja, den Westen unbekannt war. Und die ganze Geschichte dahinter und wie hier die Sache aussehen und was hier passiert war und wie hatte sich das alles entwickelt und so weiter. Dann habe ich mich für Cottbus entschieden, also bewusst für Cottbus entschieden. Weil ich habe gedacht, okay, das ist nicht weit weg von Berlin, das interessiert mich auch, was da passiert. Weil man ist ein bisschen weiter weg. Es ist aber tief im Osten und mal sehen. Ja, das ist ja der Grund, warum ich hierher gelandet bin.
Also, aber du bist ja sogar geblieben.
Ja.
Was war dafür der Grund? So mal schnell studieren irgendwo.
Es gab das, schon Zeiten, wo ich weggehen wollte.
Studieren mal schnell irgendwo, das machen ja viele. Aber du bist ja dein Leben im Prinzip von da an hier bei uns in der Lausitz geblieben. Mit einigen Unterbrechungen. Ja. Da
ich lebe jetzt drauf. Genauso viele Jahre hierher, so wie ich in Italien gelebt habe. Also halb. Ja. So bin ich ungefähr jetzt. Also, warum bin ich hierher geblieben? Erstmal wollte ich eben nach Berlin, also Erasmus war beendet und ich wollte nach Berlin, wo ich ja da alles erlebt habe, ja, diese 90er Jahre, diese Clubs-Geschichte, diesen Wohnungen neu bauen, also wir waren jung, ja, das habe ich alles mitgemacht damals. Ja, deswegen war spannend, aber auch hier in Cottbus. Weil es gab eine riesige Kulturszene damals. Und da habe ich ja sofort Menschen aus dem Stadttheater kennengelernt. Oder Musiker, Schauspieler, Künstler und so. Ich habe Architektur studiert, ja, aber damals war ein bisschen anderes das Studium. Das war nicht so technisch wie heute. Ja, und ich hatte immer so Schwerpunkte, Bühnenbild, Landschaftsplanung, habe ich auch viel gemacht und so. Also ich wollte nie Häuser bauen, also das wollte ich nicht. dann habe ich aber entscheidend war, dass ich meinen Mann kennengelernt habe.
Ah, ja.
Also das war entscheidend.
Der ja auch kein Unbekannter hier in Cottbus war, muss man leider heute sagen. Siegfried Wallendorf, eine ja in Cottbus Theaterlegende. Das kann man ruhig so sagen.
Ja, das kann man ruhig so sagen. Ja, so war das. Ne? Wir haben uns kennengelernt. Ja, wie war denn das? Ah, er hat Schauspielerinnen gesucht, also die nicht professionelle Menschen sind, also für ein Theaterstück, wo er Regie gemacht hatte. Es war Brecht, so ein Brecht-Abend in die Theaterscheune. Das Stück hieß Lux in Tenebris. Und ich war einer dieser Frauen. Mhm. Also, er hat mich einfach angesprochen. Also, wir hatten uns in Zelig war das. Persönlichkeit, also ich wusste schon, wer er ist. Ja, wir hatten uns kennengelernt und dann haben wir angefangen zu reden und zu reden und zu reden. Also, und da sagte er mir, ich suche eben diese Person, wenn du Interesse hast, also komm mal bitte vorbei und ich lege dir das Stück hin und liest du mal das. Ich sage, aber ich bin keine Schauspielerin. Ja. Also ich bin Italienerin, okay, aber was ist denn, ein bisschen schauspielerisch schon, was dabei hat. Aber ich bin keine professionelle Schauspielerin und sagte, ja, aber ich suche eben sowas.
Ja.
Also, und habe ich gerne Frauen, die aus dem Ausland kommen. Okay. Und dann bin ich da hingegangen, habe ich mir geholt beim Fortner die Texte und so weiter. Lux in Tenebris kannte ich nicht. Und dann lese ich drin und sage, okay, es sind 3 Prostituierte. Ich sage, jetzt bist du in Deutschland und spielst du in einem Theaterstück von Bertolt Brecht eine Prostituierte. Aber ich fand das toll. Ja. Also es hatte was, na, passt ja irgendwie.
Spannendes Projekt.
Mal gucken, was da rauskommt. Ja, und so haben wir uns kennengelernt. Ja. Also praktisch bei der Arbeit erstmal. Und dann ist ja so geblieben, ne? Also wir haben uns verliebt und eine Familie richtig geplant, alle waren schockiert, weil Sigrid war viel älter als ich, also 27 Jahre älter. Mhm. Und die Familien, die sagt, ja, dort, was das wird, wann das wird. Es ist eine ganz normale Familie geworden, es gibt einen Sohn, der mittlerweile ja 24 Jahre alt ist. Und wir hatten immer viele Projekte zusammen am Laufen, also Theaterprojekte, also weil ich auch Bühnenbildnerin bin, Kostümbildnerin auch bin. viel in die freie Szene, Tournees. Dann habe ich auch am Staatstheater gearbeitet, nie fest, also immer so als Freiberufliche. Habe ich jahrelang gearbeitet eben. Ja, so war es gewesen.
Ja. Und 2011 leider verstorben Siegfried Wallendorf. Was hast du so für Erinnerungen heute noch so daran, an diese Zeit mit ihm?
Also, wie er gestorben ist, es war dramatisch, es war ein Autounfall. Vermutlich, weil er einen Herzinfarkt hatte, während er gefahren ist, weil er war Diabetiker. Und schon ein Jahr vorher hatte er einen Herzinfarkt und Diabetiker merken das nicht. Zum Glück hat kein Mensch in diesem Unfall irgendwie...
Ja.
Also der war allein und Siegfried konnte auch unglaublich gut fahren. Also deswegen war ich selbst sehr überrascht, weil das Auto ist erstmal nach links gefahren und dann auf der Wiese ziemlich lang und auch nicht schnell. Und dann gab es einen Baum.
Hm.
Ja, das war für uns ein Schock.
Ja.
Also wie für alle Menschen, die sowas erleben. Also habe ich mittlerweile dann viele andere kennengelernt, weil man sucht auch Sprechpartner in solche Situationen. Und es ist gut so, also dass sie ähnliche Erfahrungen haben und so. Es war aber natürlich ein Riesenschock. Also für mich, für unseren Sohn, damals war er 12, war natürlich viel schlimmer. Ja. Also Papa geht ja weg und mit Grüßen und saß, war immer so mit Sätze und große Liebe und Küsschen und Grüßen. Ja, und der ist in die Schule gegangen und ich hatte was zu tun, weil ich hier in Cottbus gerade so eine Ausstellung organisiert hatte und so. Und der hat gesagt, tschüss, ich fahre nach Polen Zigaretten kaufen. Ja, ciao. Ja, nie wieder gesehen. Ja. Also es ist ein böser Witz, ne?
Furchtbar, ja.
Ich fahre Zigaretten kaufen.
Hm.
Ja, und nicht mehr nach Hause gekommen. Aber das Leben geht weiter, ja. Und in dem Moment habe ich zum Beispiel, das ist einer der Momente, wo ich überlegt habe, wegzugehen.
Ne? Ja, das wollte ich gerade fragen. Ob es danach für dich, was dich danach hier gehalten hat?
Mein Sohn. Also weil meine Reaktion, wir hatten zwei ganz unterschiedliche Reaktionen. Also meine Reaktion war, ich wollte alles vernichten.
Flucht,
genau, die Flucht. Also das ist ja klar, ich war traumatisiert und depressiv. Die Flucht, also ich hatte das, ne, weg. Ja, alles wegschmeißen, alles wegräumen und so, weg, ja. Also woanders, vielleicht wieder mal nach Italien, keine Ahnung, also ja. Und das Kind hatte aber eine ganz andere Einstellung. Also es dürfte sich nichts verändern, auch in der Wohnung und so weiter. Und er wollte hier bleiben und war in die 6. Klasse, musste in Gymnasium kommen an demselben Jahr. Und dann habe ich gemacht, was das Kind für das Kind notwendig war, weil ich denke, das muss man so tun.
Ja.
Also das ist meine Einstellung als Eltern. Also und so, deswegen bin ich erstmal dann hier geblieben.
Ja,
ja, also ich habe gegen mich selbst gekämpft, muss ich tun. Und das war gut so.
Ja.
Am Ende war da gut so.
Nicht bereut.
Nicht bereut, nein.
Und es ist auch gut so, dass du hier geblieben bist, weil du hast danach ja auch genau diesen Weg eingeschlagen mit den jungen Künstlern. Du hast von Anfang an auch mit zum Beispiel David Lehmann zusammengearbeitet. Das ist auch ein sehr junger Künstler, mit dem hast du viele Sachen gemacht. Und ich habe gelesen, dass er, also auch dieser junge Künstler, eigentlich dafür verantwortlich ist, dass du nach diesem schweren Verlust wieder den Weg zurück in die Kunst gefunden hast. Stimmt das?
Nein.
Nein, das war falsch geschrieben. Dann hat jemand falsch darüber berichtet.
Also, nee. Also, David war mein Partner, jahrelang. Alle sagen sofort, ja, sag's mal, ein Mann ist 27 Jahre älter und dann hast du einer, der ist 20 Jahre jünger. Ist ein Zufall.
Ja, okay. Ja,
ist ein Zufall. Aber natürlich war der tiefste Verlust für mich, also diese Partnerschaft, der Kunst, zusammen was machen, sehr wichtig. Mhm. Ja. Und sicherlich in dem Moment war wieder mal für mich die Möglichkeit, also sowas zu haben. Aber mit dem Unterschied, dass sie wieder ein Werdender war. Hm. Ja, also er war noch nicht fertig mit, er hatte noch nicht, doch gerade, der war schon an der UdK, ja. So, ich habe immer Kunst gemacht, also ich habe ein Theater, also wie gesagt, also ich war erstmal Bühnenbildnerin, Kostümbildnerin. Ich habe sozial immer was gemacht. Zum Beispiel war ich 5 Jahre in JVA Cottbus. Kunsttherapie kann man ja auch so nennen. Yeah. Also Mal- und Zeichnenzirkel, da habe ich geleitet. Ja, mit den Bad Boys, ja. Ja.
Auch ein spannendes Projekt, muss man sagen. Mit Gefangenen, die wahrscheinlich noch nie vorher gemalt haben, machst du plötzlich so einen
Darüber kann man lange reden. Also, was die geleistet haben, also, das war ja unglaublich. Ja. Ja. Ach, was haben sie gemacht? Und persönlich habe ich nicht mehr wirklich gemalt. Aber das ist nicht komisch, wenn man traumatisiert ist. Also wenn man so negativ drauf ist, eine Depression hat oder traumatisiert ist, einen Schock erlebt hat, das mit der Kreativität ist schwer.
Ja, das glaube ich.
Ja, also und ich bin auch nicht ein Mensch, ich schaffe nicht so meine Albträume, meine negative Sache in die Kunst. Nicht wirklich, bin ich nicht so. Es gibt einige, die können und die können auch so sehr gut und machen so wunderbare Sachen, aber wir sind dann nicht alle gleich. David hat eine Rolle gespielt. Ja, er war für uns wirklich eine große Hilfe, das muss ich schon sagen. Also in diesen Jahren. Aber er machte seinen Weg in die Kunst, kann man sagen, das war ein bisschen umgekehrt. Also weil, ja, ich bin ja auch 20 Jahre jünger. Also genauso wie mein Mann mit mir also eine große Unterstützung war, ich denke schon, dass ich für die eine Unterstützung war. Aber nein, also dann haben es mir andere Dinge so gebracht, also mich dann weiter wieder mal in die Kunst so einzustürzen und so weiter, ja.
Welche Kunst machst du heute?
Was soll ich denn machen? Also ich heute male ich. Ich male ganz viel.
Wo kann man die sehen? Die Bilder?
Ab 22. April im Kalif Storch Erfurt.
Oh, das ist ein Stück zu fahren.
Habe ich eine persönliche Ausstellung gefördert von Bund. Kuratiert von jungen Menschen, die ich unterstützt habe in die Vergangenheit. Zum Beispiel, also ich bin nicht im Kreis der Galerien oder sowas, wollte ich auch nie sein. Also wenn ich ausstelle, das sind ja immer, das in diesem Fall ist ein Techno-Club. Ja.
Ah, schön. Cool. Ja, aber das passt ja dazu. Ne? Du bist für junge Menschen da und dann junge Menschen für dich.
In diesem Fall ist es ein Techno-Club. Also das sind immer so Clubs oder besondere Locations oder Institutionen. Im Museum habe ich hier 2014 einmal ausgestellt, aber es war nicht allein. Was hat mich da wieder mal bewegt? Na, die Pandemie. Also diesen Sitzen, kein Mensch sehen und nichts tun und zugeschlossen und isoliert, das hat mich bewegt. Ja, das war ja so. Also ich habe immer so ein bisschen gemalt, ja so, aber jetzt so ernsthaft und so viel und ich bin selbst überrascht, wie viel rauskommt, das war wirklich das. Ne? Also weil 2019 war ich noch sehr aktiv im Theater, also als Bühnenbildnerin. 2020 geht diese Geschichte los. Corona. Ich komme aus Mailand, also meine ganze Familie, meine ganze Verwandtschaft, meine ganzen Freunde waren in die Gegend, wo am schlimmsten war, am Anfang. Ja, das ist ein bisschen schwer jetzt. Also, es gab Monaten, wo ich wirklich nur in WhatsApp war. Und habe ich ständig mit allen diesen Menschen den ganzen Tag gechattet oder geredet. Ich hatte Freunde in Bergamo, die krank waren, die zu Hause waren, konnten nicht atmen. Und ist kein Arzt gekommen, ist keiner vorbeigekommen. In Bergamo war besonders schlimm. Mit großer Angst und alles, was dazu gehört. Andere wurden intubiert, andere sind gestorben. Und das sind ja Dinge, und ja, man hat die Sache nicht ernst genommen. Wir hatten das Glück in Cottbus, dass bei der ersten Welle ist wirklich nichts passiert, Gott sei Dank. Weil die Pandemie, also ich hatte schon das mit HIV, AIDS erlebt, also wenn ich ganz jung war. Es ist entscheidend, dass man wirklich nicht innerhalb des ersten Jahres erkrankt. Also am Anfang ist es am schlimmsten, ne? Aber es sind ja Dinge, wie man konfrontiert ist, also wie ich konfrontiert worden bin, die bewegen schon was. Ja? Es war ja wieder mal so ein Moment, ich hatte andere in meinem Leben, wo ich gedacht habe, okay, das Leben ist kurz, Baby, ne?
Ja.
Was willst du machen jetzt, Mädel? Hm? Weil, gucke mal. Ich hatte auch ganz große Angst, also weil ich ja Asthma habe, also und so weiter. Ich hatte richtig Angst, dass ich erkranke. Und mittlerweile weiß ich, dass ich eine solcher Person bin, die nicht Corona kriegt. Also ja. Also ich kriege dieses Ding nicht. Ich habe mittlerweile verschiedene Menschen gepflegt, richtig krank und so weiter. Also, okay. Aber am Anfang hatte ich natürlich Angst und hatte ich vor allem aber Angst für meine Verwandte und meine Freunde in Italien. Und das hat mich bewegt.
Ja. Also, was sind da für Bilder entstanden? Ich bin sehr neugierig darüber, weil ich habe ein paar Bilder von dir gesehen.
Am 20. April.
Die sind...
Also einige kann man in Instagram sehen.
Ah ja.
Aber okay. Ich bin ja nicht so ein großer... Ich bin ja ziemlich real. Auf Instagram. Also, und ich mag nicht so diese großen Präsentationen, aber ich glaube, dann ab 22. April kann ich ja. Also, es ist alles im Laufe.
Ja.
Die Bilder werden gut fotografiert, gerade und alles wird verbreitet und so weiter und so fort.
Ja, ich frage deshalb, weil du hast ja auch ein paar sehr provokative Bilder gemalt, auch in der Vergangenheit sehr viel mit, ja, zum Teil auch Erotik, nackte Haut, dann gibt es ein Bild, was ich von dir gesehen habe, das sind Hakenkreuze wie Vögel am Himmel. Ja, also es ist ja schon etwas, wo man nicht so einfach
vorbeigeht. Hakenkreuze wie Vögel am Himmel.
Ja.
Aber das war bestimmt für etwas, was ich in Italien gemacht
habe. Das konnte sein,
vor vielen Jahren.
Ja,
und das war Tagebücher, die Künstler-Tagebücher, okay. Und wir mussten diese Künstler-Tagebücher liefern, okay, ja. Und dann hatte ich, wo war ich denn? Ich war hier in Deutschland, Ravensbrück.
Mhm.
Ich habe das besucht.
Ja, im Konzentrationslager,
Im Konzentrationslager Ravensbrück. War ich noch mit Siegfried. Und da waren nur Frauen.
Ja.
Und dann habe ich gekauft Postkarten, also so alles zusammengebunden in so einem kleinen, sah aus wie ein kleines Buch. Künstlerinnen, die da drinnen saßen und irgendwas gesucht haben und gefunden haben und haben gezeichnet. So. Und als dieser Kurator, italienische Kurator, fragte, kannst du mal ein Tagebuch liefern mit irgendwelchen Themen oder so? Ich hatte über diese Zeichnungen gezeichnet und was geschrieben. Und das war die Hakenkreuzen, die fliegen.
Ja. Ja.
Wieso fliegen die Hakenkreuzen? Na, weil was mich da besonders schockiert hatte, war dass außerhalb von diesem KZ wohnten die Menschen, die da drin gearbeitet haben, mit ihren Familien. Und es war kurz bevor, dass man dann zum Eingang kam, ist immer noch so, kann man besuchen, idyllisch, wunderschön. so wie man sich Deutschland vorstellt. Ne? Ja, also ja, mit diesen wunderschönen Häusern, mitten in Grün. Ne? Und ich bin ja so, wie ich bin ja so, für eine Künstlerin. Ich sitze da und sehe ich sehe Bilder. Ich sehe Bilder, ich sehe diese wunderschönen Frauen, ja, die sicherlich blond waren, mit den blonden Kindern. Übrigens, ich bin auch blond und blauäugig, so komische Italienerin. wo alles so wie ein Paradies ist und so weiter. Und dann dachte ich, mein Gott, und da gingen die da drin arbeiten. Ja, und kamen ja wieder mal raus. Ne? Und deswegen, also diese Augenkreuzen, die fliegen, ja, was hatten die im Kopf? Ne? Was hatten die, was, das, sie hatten einen Traum im Kopf. Und das ist das Erschreckende.
Ja.
Die Überzeugung, dass es alles voll in Ordnung war. Ja, für uns heutzutage ist es eine ganz andere Sache, ja. Also wie können diese Personen, also die schockieren mich, also die gehen da rein und bringen Frauen um, zermetzeln Kinder oder was weiß ich, dann kommen sie raus und weil sie in ihrem kämischen Traum leben, na, aber so haben sie das erlebt.
Ja.
Ja, dann gehen sie nach Hause und spielen mit dem Ball und die schönen Blonden kennen. Also es war, ja, und das habe ich alles so drauf gezeichnet. Also man könnte denken, oh Gott, aber so zeichnest du auf Dinge, die andere, ja, das mache ich, aber nicht, um die zu vernichten, sondern es zu betonen. Also ich hatte was zu sagen,
ja,
über diese Zeichnungen. Ja? Und ich wollte die Personen darstellen, die das gemacht haben. Hm. Und das habe ich gemacht.
Ja.
Also auf diese Serie. Und ich weiß es nicht, wo diese Serie ist, weil diese Kurator, das ist immer unterwegs mit dieser Ausstellung, als Diario d'Artista, glaube ich.
Ja.
Also Künstler-Tagebuch-Jahre. Also und
kann man sich im Internet mal angucken. Das Bild muss man einfach nur mal nach deinem, ja, Namen googeln.
Aber deswegen
und dann
die
findet
fliegende,
man das. Ja.
Hakenkreuz.
Ja, dann bin ich mal sehr gespannt, was man bei der Instagram sieht, ja, über deine neuen Bilder. Schade, dass die nicht in der Region hier mal zu sehen sind. Oder planst du da was? Vielleicht
mal
haben wir
sehen.
Irgendjemanden, der zuhört.
Wir werden sehen.
Vielleicht hört
wir
jemand zu, der sagt, ich will die Bilder ausstellen.
Also erstmal gehen sie nach Erfurt.
Ja.
Also, und dann mal gucken, ja, wie es weiterläuft. Weil für mich eine Ausstellung, es ist nie nur Bilder anhängen und man geht hin und man guckt die Bilder, es ist immer ein Event.
Ja.
Also das heißt, ich plane immer ein Event. Ne? In dem Fall gibt es, es ist eben ein Techno-Club, also es wird ein tanzender Abend geben. Ja, ich überlege schon, ob ich irgendwas Performance organisiere, wo ich nicht persönlich performiere. Ich arbeite gerne mit meinen Crews, also von vielen jungen Menschen.
Ja.
Ja, ich überlege mir was und sie machen ja auch was. Also es ist ein bisschen wie eine Factory, ne?
Schön,
also
ja,
wo alle so was mitwirken und weil ich stehe total drauf auf diesem Konzept, kollektiv und zusammenarbeiten und so, sich zusammen entfalten und so weiter. Ja, und klar kann ich ja dann hier noch was weitermachen. Also momentan also bin ich gut drauf, geht's ja gut, also wie voll Energie.
Ja. Ja. Wer mit dir zusammenarbeiten will, was muss der tun? Einfach zum Dieselkraftwerk gehen und sagen, wo ist diese Museumspädagogin Elena Aquati, mit der möchte ich was machen oder wie funktioniert das?
Kann man machen.
Ja.
Ja. Also kann man machen. Kann
ja.
man da anrufen und mit mir einen Termin ausmachen und da kommen wir in ein Gespräch und wir schauen. Ja, also ich plane jetzt weiter diese Ausstellungen. Also demnächst ist ja Kollektiv Vakuum zum Beispiel drin. Es hätte jetzt im Mai oder so stattfinden müssen, aber wir haben das nicht geschafft auf organisatorischen Gründe.
Ja.
Also das werden wir aber noch tun. Das finde ich auch ein wichtiges Thema. Also was die Mädels da tun, also sorbisch, feministisch, Techno sind sie. Also so habe ich das ja begriffen. Das Thema Sorben finde ich ein spannender Thema hier in die Region.
Ja.
Also und wie sie das ja weiterbringen wollen, die sorbische Kultur, also wie auch das in die Gegenwart gebracht haben und weiterführen. Alles wunderbar. Ja, aber es gibt ja auch viele andere Kollektive, die viele andere Dinge zeigen, also die Graffiti machen, möchte
ja.
ich gerne. CSD-Kollektive, Queer Art, please, meldet euch. Und ja, und so weiter in diese Richtung, klar, natürlich.
Ja. Ja. Dann drücken wir dir dafür die Daumen für viele tolle Begegnungen mit vielen tollen jungen Künstlern, die du hoffentlich weiterbringst mit deiner Art. Vielen lieben Dank, dass du da warst.
Dankeschön, weil ich ja hier eingeladen worden bin.
Sehr gern.
Ciao.
Das war 0355, der Cottbus-Podcast, und du kannst diesen Podcast abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Auf radiocottbus.de findest du alle Links zu iTunes, sämtlichen Android-Apps, zu Spotify und auch zu Soundcloud, oder du hörst uns als Radioshow. Hier auf Radio Cottbus jeden Sonntag von 10 bis 12 und auch immer montags ab 20 Uhr in der Wiederholung. Mein Name ist Ronny Gersch, ich bedanke mich auch diesmal fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.